Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Schon wieder ist die Hälfte eines Jahres vorbei. Also kommt 2024 Podcast Nummer 6 mit diesen vier Themen. Zwei davon bereiten einem keine gute Laune, bringen aber für Investoren notwendigen Erkenntnisgewinn. Wenn es erstens um die wirkliche und nicht statistische Leistungsfähigkeit Deutschlands geht, wozu sicher zweitens auch beiträgt, dass von Bürokratieabbau nervtötend oft geredet wird, Investoren jetzt aber mit einer ganz üblen neuen Steuergesetzgebung geplagt werden. Ich sage euch, was wir da ertragen müssen. Den Podcast eröffnen will ich aber mit einer, ich hoffe, erfreulichen Neuerung im Videoseminar der Investorenausbildung. Einer Neuerung, die die Gedächtnisleistung spielerisch leicht erhöhen soll. Und zum Podcast-Abschluss gebe ich eine Antwort auf eine Frage, zu der ich öffentlich gar keine Antwort geben will, was fünf gute Gründe hat. Videoseminar-Upgrade, ein neues Element zur Aktivierung deines Langzeitgedächtnisses. Angesichts der weltweiten Entwicklungen in Wissenschaft, in Forschung, in Digitalisierung habe ich in den letzten Monaten etliche Lehrgänge, ja sogar Ausbildungen absolviert. Worum es bei denen ging, wird Inhalt eines späteren Podcasts sein. Für heute ist jetzt mal nur wichtig, dass die meisten dieser Lehrgänge ein Element enthalten haben, das mir so viel Spaß gemacht hat und hilfreich war, dass ich es in die Investorenausbildung für Wohlstandsbildner eingebaut habe. Es geht dabei um den enorm nützlichen Effekt, den kleine Zwischenprüfungen haben. Und das geht so. Moderne Lehrgänge, die wir ja heute jederzeit im Internet zur Verfügung haben, werden doch normalerweise in Kapitel aufgeteilt. Und diese Kapitel wiederum gliedern sich in mehrere Lektionen. Wenn es jetzt bei mir darum ging, am Ende einer ganzen Ausbildung den Nachweis zu erbringen, dass ich auch kapiert habe, was in all den Lektionen behandelt wurde, dann gab es eine große Abschlussprüfung. Und bei diesen Abschlussprüfungen fiel mir auf, dass ich auf einige fast nichts lernen musste, um gut zu bestehen. Und bei anderen Prüfungen habe ich Bücher und Internetseiten gewälzt und habe mich trotzdem teilweise richtig schwer getan. Und das wohlgemerkt, unabhängig von der Komplexität des Stoffes. In anderen Worten, einmal mit Leichtigkeit recht schwieriges Zeug bewältigt und ein andermal mit Mühe gerade so durchgekommen bei Inhalten, die mir ja eigentlich recht vertraut waren. Ja, wie konnte das sein? Des Rätsels Lösung musste ich nicht lang suchen. Ich habe mir die Struktur der Lehrgänge angeschaut und siehe da, wo es leicht ging, da gab es immer ein Element, das den mühsamen Ausbildungen gefehlt hat und das waren kleine Zwischenabfragen nach jeder einzelnen Lektion, zum Beispiel mit Hilfe von ein paar Multiple-Choice-Fragen. Und das ist doch so naheliegend, so einfach und deshalb auch zum Glück mittlerweile so weit verbreitet, dass ich mich fragen musste, warum bietet überhaupt noch jemand im Internet einen Kurs an, ohne diese fantastische Hilfestellung von Multiple-Choice-Fragen, die meistens spielerisch leicht zu bewältigen sind. Und da musste ich mich an die eigene Nase fassen, denn meine erste Stufe der Investorenausbildung, das Videoseminar der Exzellenzwerkstatt für gekonntes Investieren, die ja auch ein vollwertiger Lehrgang mit Ausbildungscharakter ist, dieser Lehrgang hatte diese Zwischenprüfungen nicht. Wo doch solche Zwischenprüfungen das gerade Gehörte, das gerade Gelernte sofort einer tieferen Ebene im Lernprozess zuführen, ja, und damit effektiv im Gedächtnis verankern. Und ich weiß auch, warum das bisher gefehlt hat. Nachdem ich 4 komplette Tage in den Pfingstferien am Computer saß und für 42 Videolektionen je 4 bis 6 Multiple-Choice-Fragen ersonnen habe. Mit je 4 bis 8 Antworten zur Auswahl. Das war viel Arbeit, die ich vorher wohl unbewusst vermeiden wollte, vermute ich. Aber jetzt war es eine Arbeit, die viel Spaß gemacht hat, weil sie so etwas von Tüftelei hatte, Rätsel kreieren, Fallen stellen auch ein bisschen und weil ich dadurch noch einmal selbst tief eingetaucht bin in jede der Lektionen. Und bei der Gelegenheit habe ich auch Aktualisierungen vorgenommen, etwa durch die Verlinkung einzelner Lektionen mit Newslettern oder Podcast. Das ist jetzt alles erfolgt. Also, Nach jedem Video der Exzellenzwerkstatt gibt es jetzt einen Kurztest, der auf die Kerninhalte der aktuellen Lektion eingeht. Ja, und das sollte für niemanden schwierig sein, da er die Lektion wenige Minuten vorher angeschaut hat. Damit es aber nicht trivial wird, ist von den insgesamt rund 200 Multiple-Choice-Fragen immer eine Antwort richtig oder mehrere Antworten. Und das wird natürlich nicht verraten, was nun wann zutrifft, denn sonst ist es ja einfach zu spekulieren. Es können also auch einmal 3 oder 4 von 5 Antwortmöglichkeiten richtig sein. Und wenn du nur 2 anklickst, ist der Zwischentest eben nicht ganz richtig gelöst worden. Und da steht dann schön in Rot angezeigt und du kannst die Frage noch einmal beantworten, wenn du magst. Man muss also schon genau hinschauen. Und wer das tut, der hat 200 Mal, ist es nicht schön, 200 Mal ein kleines, aber feines Erfolgserlebnis. Und hat zentrale Aspekte finanzieller Bildung, Wohlstandsbildung mit spielerischer Leichtigkeit in sein Langzeitgedächtnis übernommen. In der Beschreibung des heutigen Podcasts und im nächsten Newsletter, der mit der Nummer 25 am kommenden Dienstag, dort findest du den Link zu ein paar Beispielen, wie so ein Multiple-Choice-Test aussieht. Bestehende Wohlstandsbildner, die vielen Inhalte im Videoseminar nochmal auffrischen wollen, die können das tun für einen Obolus von gerade mal 9,99 Euro und bekommen dafür wieder die vollen 180 Tage Zugriff auf alle Lektionen jetzt mit den neuen Multiple-Choice-Tests und Aktualisierungen. Was Sie allerdings dafür brauchen, ist die Bestellnummer Ihres damaligen Kaufs des Videoseminars bei Digistore. Ist aber nicht kompliziert, eine Beschreibung findet ihr unter wohlstandsbildner.de/upgrade. Frohes Studium und multiples Klicken wünsche ich. Erstaunlicher Platztausch im Ranking der größten Wirtschaftsnationen. Oder willst du keinen Illusionen erliegen? Schau dir die Zahlen genau an. In Zeiten, in denen es einem ja recht einfach gemacht wird, sich über die Regierung und über den Abstieg Deutschlands aufzuregen, in solchen gewittrigen Zeiten tut es gut, auch mal an die Sonnenseiten unseres Landes erinnert zu werden. Die Tageszeitung Welt Online hat es dankenswerterweise getan am 24. Mai, und zwar mit dem Artikel 50 gute Gründe, Deutschland zu lieben. Ja, und wirklich, wer alle 50 Gründe durchgegangen ist, der ist danach besser gestimmt, weil er tatsächlich wieder sieht, in was für einem tollen Land wir leben dürfen. In kultureller, kulinarischer, sportlicher, sprachlicher, rechtlicher, ja, und vielerlei anderer Hinsicht. Ich habe den Artikel in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Leider ist er hinter der Bezahlschranke. Aber wegen sowas lohnt vielleicht ja auch mal ein Probemonat, ohne dass ich hier Werbung für die Welt machen will. Ich finde, es gibt weit bessere Zeitungen, die vor allem politisch weniger randständig sind. Aber dennoch lese ich die Welt gern, gerade wegen ihrer Sport-, Wissenschafts- und Reiseberichterstattung. Ich erwähne diesen Artikel aber auch deshalb, weil er unter Grund Nummer 3 der 50 Gründe, warum wir Deutschland lieben, Folgendes geschrieben hat. Ich zitiere: Ende 2023 hat Deutschland trotz Rezession Japan überholt und ist wieder die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde hinter den Vereinigten Staaten und China. Das ist so, wie die Zahlen ausgewiesen werden? Ja, richtig. Inhaltlich aber fragwürdig. Und ich persönlich finde sogar, diese Behauptung ist falsch. Denn sie gibt ein falsches Bild ab über die Leistungsfähigkeit Deutschlands. Und das will ich begründen, weil es auch mit viel finanzieller Bildung zu tun hat. Legen wir also los. Schauen wir dazu auf das Ranking der 5 größten Wirtschaftsnationen, geordnet nach der Höhe des Bruttoinlandsprodukts, des BIPs. Die ersten beiden Plätze dürften niemanden überraschen, denn hier stehen die USA und China. Vor 2010 übrigens war Japan die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Von 2010 bis 2019 lag mal Japan, mal Deutschland auf Platz 3 und 2023 war es jetzt wieder Deutschland. Ich sage nun, dass sich niemand besonders freuen sollte über diesen dritten Platz, denn mit wirklicher Größe und Wirtschaftskraft hat das meiner Meinung nach gar nicht so viel zu tun. Und woran liegt das? An 2 Faktoren. Und aus denen ergibt sich das Kuriosum, dass etwas, was eigentlich schlecht ist, einen gut dastehen lassen kann und dass etwas, was ganz gut aussieht, eigentlich gar nicht so toll ist. Denn wie ist die eigentliche Sachlage bezüglich der Wachstumsraten der beiden Länder? Deutschland wächst, wie wir alle wissen, so gut wie gar nicht. Naja, und die derzeitige Politik tut ja auch viel dafür, dass das noch mehrere Jahre so bleiben könnte, wenn nicht ein deutlich wirtschaftsfreundlicherer Schwenk den aktuellen Kurs ändert. Dennoch haben wir rein nominell Japan in Bezug auf die Wirtschaftskraft überholt. Und das liegt in einer unterschiedlichen Verwendung einer ganz entscheidenden Kenngröße. Und das ist Faktor 1, die Inflation. Die scheint sich ja zurzeit in Deutschland wie auch in Europa nach offizieller Meinung einzupendeln, ja, also zwischen 2-3%. Aber wir wissen es, sie lag lange Jahre weit höher. Und wenn alles teurer wurde, wenn alle Preise nach oben gingen, hat natürlich auch der Staat nicht real, aber nominal mehr Geld eingenommen, zum Beispiel mit all den verschiedenen Steuern. Und das hat das BIP, das BIP, nach oben getrieben. Ganz anders beim chronisch deflationsgefährdeten Japan. Im März 2024 lag die Inflation dort bei 2,7% und das gilt als Riesenerfolg in dem Land. Denn die durchschnittliche Inflation in den letzten 24 Jahren lag bei 0,7%, was man vor allem an der demografischen Entwicklung festmacht. Also Japan kolossal altert, ja, noch schlimmer als wir. Und jetzt kommt der Knackpunkt der Inflationsbereinigung. Rechnet man den Faktor Inflation heraus, also das Geldmengenwachstum, dem kein realer Sachwert unterliegt, dann schrumpft Deutschland. Japan aber hat 2% Wachstum. Und dennoch hat Deutschland gemessen an den Zahlen Japan überholt, was in Japan für weit mehr Aufsehen gesorgt hat als bei uns, denn die Japaner, die sind fleißig, die sind richtig gut drauf und wundern sich jetzt, dass sie herabgestuft wurden, während bei uns ja eine eher depressive Stimmung vorherrscht. Und trotzdem klettern wir wieder auf den dritten Platz. Aber das hat ja eh kaum jemand mitgekriegt. Auf den ersten oberflächlichen Blick scheint Deutschland also muskulöser zu sein als Japan. Aber wer genau hinschaut, der sieht, dass Deutschland beim Chirurgen war und sich Sixpack und Bizeps aus Plastik hat einbauen lassen, während bei Japan alles aus Muskeln und Sehnen besteht und diese Sehnen sind angespannt und das Land zieht nach einer langen Zeit voller Sorgen seiner Zukunft wieder ziemlich optimistisch entgegen. Und dann ist da ja noch der zweite Faktor, der die Zahlen verzerrt, nämlich indem er sie frisiert oder herunterrechnet und das macht der Wechselkurs. Der pimpt auf der einen Seite das deutsche BIP auf, während das japanische BIP herunterfällt. Und das liegt daran, dass der Internationale Währungsfonds, der IWF, der die Wirtschaftskraft der Nation regelmäßig vergleicht, dass der alles in Dollar umrechnet. Ja nun, steht der Euro gegenüber dem Dollar wieder deutlich stärker da, was unser BIP allein durch die Währungsumrechnung um, Achtung festhalten, 7% ansteigen lässt. Während der japanische Yen gegenüber dem Dollar eine einzige Talfahrt hingelegt hat seit 2021. Ja, und wenn Toyota als Japans größtes Unternehmen ein weltweit gewaltiges Wachstum hinlegt aufgrund seiner Hybridtechnik jetzt beim Autobau und Billionen von Yen ins Land spült, so schrumpfen diese Billionen ganz gehörig, wenn der sehr schwache Yen in Dollar umgerechnet wird. Und was da für eindrückliche Verzerrungen durch die Wechselkursverschiebungen zustande kommen. Das sieht man noch schöner im Überblick der gesamten letzten 24 Jahre. Schaut man also nur auf den Wechselkurs, wäre das BIP von Deutschland um 90% gestiegen, das BIP von Japan aber nur um 10%. Also, die Inflation und der aktuelle Wechselkurs, beide lassen uns stark aussehen dort, wo leider nur viel heiße Luft ist, und beides lässt Japan schwach erscheinen, obwohl das Land eine erstaunliche Resilienz und Stärke an den Tag legt. Trotz seiner demografischen, geologischen und geopolitischen Probleme. Fazit 1. Die Dinge sind manchmal anders, als sie erzählt werden. Denn was die Dinge erzählen, ist nämlich oft eine Frage der Perspektive. Einer Frage, in der die Zahlen, statistische Erhebungen so lange zurechtgerückt werden können, bis sie angenehm erscheinen. Deshalb muss das Bild nicht gelogen sein, aber es führt den uninformierten Betrachter in die Irre. Und Fazit 2, warum thematisiere ich eigentlich immer wieder, hier im Podcast, im Newsletter und ganz gewiss auch im Seminar, diesen kritischen Blick aus der Makroperspektive, sei es jetzt auf Deutschland oder auf andere wichtige Wirtschaftsräume? Mit Techniken und Fähigkeiten zum Vermögensaufbau hat das ja gar nichts direkt zu tun, aber indirekt. Denn dieser Blick motiviert hoffentlich viele Menschen, sich mit diesen Techniken und Fähigkeiten dann direkt zu beschäftigen, weil sie ein Gefühl dafür bekommen, dass ein Leben ohne Vermögensaufbau früher oder später ein ganz schön anstrengendes Leben werden könnte. Schließlich wächst Vermögen auch maßgeblich durch Weitsicht. Von wegen Bürokratieabbau, neuer Aufwand für Investoren, die keine Steuern hinterziehen wollen. Es ist zum die Haare raufen. Wirklich, da ereilt viele Wohlstandsbildner in den letzten Wochen das Schreiben eines Emittenten unserer Säule 1 Infrastruktur. Ja, und da werden sich viele die Augen wund gerieben haben, als sie lesen mussten, dass ein über viele Jahre bewährtes Vorgehen von der deutschen Finanzverwaltung kassiert wurde. Es geht um die Abführung von Steuern auf Kapitalerträge. Und das hat leider bittere Konsequenzen für uns Investoren. Ich zitiere mal aus dem Schreiben des Emittenten. Seit 1. Juli 2022 hat sich die Rechtslage im Rahmen des Außensteuergesetzes ASTG zur sogenannten Hinzurechnungsbesteuerung in Deutschland geändert. Die deutsche Finanzverwaltung hat sich daraufhin Ende 2023 mit einer Verwaltungsanweisung zur neuen Rechtslage geäußert, woraus nunmehr zusätzliche Steuererklärungspflichten für Sie als Anleger resultieren. Zitat Ende. Wie lief denn das bisher? Da wurden nämlich Steuern auf Gewinne gleich vom Emittenten an sein Wohnsitzfinanzamt gemeldet und abgeführt. Und dieses Wohnsitzfinanzamt hat dann das Finanzamt aller beteiligten Investoren darüber informiert, dass alle Steuern auf Anlegerebene korrekt abgeführt wurden und der einzelne Anleger deswegen nichts weiter tun musste. Ich fand das immer großartig. Endlich mal eine Einrichtung im Staate Deutschland, die gewollte und vor allem ungewollte Steuerhinterziehung vermeidet, indem der einzelne Anleger nicht mehr vergessen konnte, Steuern zu zahlen auf seine Gewinne, weil die eben von vornherein sein Emittent gezahlt hat und damit nur noch reine Nettogewinne aufs Konto geflossen sind. Und natürlich hat das auch dafür gesorgt, dass in tausenden Köpfen keine Verwirrung aufgekommen ist, wie denn jetzt, wo, wann, welche Steuern abzuführen sein könnten. Und das ist seit dem Veranlagungszeitraum 2022, wie es im Steuerdeutsch heißt, Geschichte. Ich zitiere wieder aus dem Schreiben von unserem Emittenten mit der Beteiligungsgesellschaft bzw. dem Fonds, den das betrifft. Nach der neuen Verwaltungsauffassung der Finanzverwaltung ist nun explizit ausgeschlossen, dass für den Veranlagungszeitraum 2022 der Fondsemittent die Steuererklärungen für Zwecke der Hinzurechnungsbesteuerung abgibt. Vielmehr sind nun Sie selbst verpflichtet, eine entsprechende Steuererklärung an das Finanzamt Ihres Emittenten zu übermitteln. Und etwas später heißt es weiter, und das ist der Gipfel von dem Ganzen, bedauerlicherweise ist bis zum heutigen Datum das Formular für die ASTG-Erklärung 2022 noch nicht durch die Finanzverwaltung veröffentlicht bzw. zur Verfügung gestellt worden. Zitat Ende. Welchen Bock wieder schießt unser von überbürokratisierter Verwaltung eh schon durchseuchtes Land da jetzt? Frage da sicher nicht nur ich mich. Ganz ehrlich, ich, und ich weiß, ich drücke mich da jetzt hart aus, aber neben all den anderen Schikanen, die jeder Selbstständige, Unternehmer und nunmehr auch Investor aushalten muss hier, ist das nicht nur eine Zumutung, ist das nicht nur eine Frechheit, sondern eine unbegründete Unverschämtheit. Und dass wir rückwirkend für 2022 tätig werden müssen, es aber noch nicht einmal das bescheuerte, erforderliche Formular für den Irrsinn gibt. Dieser typisch deutsche Schnellschuss aller Heizungsgesetz-Blödsinn, ja, das ist ja noch das i-Tüpfelchen an dieser peinlichen Geschichte. Aber was heißt das jetzt konkret? Es wird Arbeit umgekehrt. Es wird Arbeit verlagert von wenigen Instanzen, die das bisher professionell und mehr oder weniger per Knopfdruck erledigt haben, auf zehntausende Kleinanleger, die jetzt auch auf den Gewinn von, sagen wir mal, 277,28 Euro eigenhändig Steuern abführen müssen. Wer das nicht macht oder vergisst, der hinterzieht Steuern und dürfte früher oder später von Finanzämtern unangenehme Post bekommen. Ja, und wer das macht, der wird sich einarbeiten müssen. Denn dass das noch ausstehende Formular ein Muster an Anwenderfreundlichkeit und Verständlichkeit sein wird, ja, davon ist ja wohl nicht auszugehen, oder? Wir sind schließlich nicht in Estland oder Litauen, wo das mit einem Klick am Handy erledigt werden könnte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich denke, man hört mir hier meine Emotionen an, weil das betrifft mich auf so vielen Ebenen mit so vielen Investments. Doch egal, warum und von wem das initiiert wurde, das endet in einem Schlamassel, in viel Ärger. Und das ist ein Grund mehr, diese Regierung, Deutschland und Europa als Investitionsstandorte einmal mehr kritisch zu sehen. Ich weiß jetzt schon, dass meine Mitarbeiter und ich bald gefragt werden von hunderten Wohlstandsbildnern, die diesen Podcast nicht gehört haben, ja, was sie denn jetzt machen sollen. Hier die Antwort. Ich weiß es nicht. Weil ich seit Jahrzehnten für viel Geld einen Steuerberater bezahle, der auch das eben jetzt noch für mich regeln wird. Stecken da vielleicht die Lobbyisten der Steuerberater hinter dieser Wolte? Denn eine schönere Arbeitsbeschaffungs- und Gewinnbeschaffungsmaßnahme gibt es ja für diese Branche gar nicht. Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Denn man suche sich als Investor in diesem Land mal einen guten Steuerberater. Oh ja, den wird man finden. Es gibt ja einige wenige sehr gute. Aber die sind allesamt überlastet, wirklich epidemisch, chronisch ausgebucht und nehmen gar keine neuen Mandanten mehr an. Also glaube ich nicht, dass sie sich jetzt mit so einer bescheuerten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme selbst pimpen wollen. Es wird sich also jeder einzelne Investor alleine durchschlagen müssen, wenn er keinen Steuerberater hat. Mit seiner Gewinnmitteilung des Emittenten in der Hand und dem extra für dieses Außensteuergesetz noch anzufertigende Formular unter 20.872 anderer deutscher Formulare. Erzähle mir jedenfalls kein einziger Politiker, der im Moment in der Verantwortung ist, irgendetwas von Bürokratieabbau. Das ist einfach nur noch peinlich, schäbig, unverantwortlich. Die Krux mit realisierten und latenten Gewinnen. 5 Gründe, warum ich keine Renditezahlen veröffentliche. Nun wage ich im letzten Kapitel dieses Podcasts ja kaum mehr von Renditen zu sprechen. Sie sind ab jetzt ja auch kein ganz ungetrübtes Vergnügen mehr. Der Bürokratie sei Dank. Reden wir trotzdem darüber genauer. Reden wir über Prozentzahlen, die am liebsten zeigen sollen, wie toll die Wohlstandsbildnerstrategie funktioniert. Um solche Prozentzahlen nämlich bitten mich regelmäßig Leute, die mich finden, die mich im Internet finden und die sich wohl nichts sehnlicher wünschen als eine Headline wie Wohlstandsbildner mit ihrer Zauberstrategie schlagen seit Jahren den Markt und zwar bei weitem mit einer Durchschnittsrendite von 17,2% in den letzten 6 Jahren. Ach, das wäre so einfach, das wäre so klar, auf den Punkt gebracht, auf einen Blick verständlich. Allein von mir wird man solche Aussagen nie hören, egal wie wahr und werbewirksam sie sein sollten. Die Gründe sind naheliegend, dachte ich immer, dass ich gar nicht darüber reden muss. Sie sind es aber scheinbar nicht. Also möchte ich jetzt hier 5 dieser Gründe angeben, warum ich nichts von der Veröffentlichung pauschaler Durchschnittsrenditen halte. Erstens. Jedes Portfolio ist unterschiedlich gewichtet, wenn es der Säulenstrategie folgt. Und es ist so individuell wie der Inhaber des Portfolios selbst. Entsprechend hat jedes Portfolio seine eigenen Ertragswerte. Ja, welche jetzt davon veröffentlichen? Für mich ein unlösbares Problem. Zweitens. Um hier vielleicht dennoch eine Lösung zu finden, wurde ich auch schon gebeten, die Durchschnittsrendite meines Portfolios zu veröffentlichen. Aber das ist ja noch weniger repräsentativ als jedes andere, denn in meiner, zum Beispiel Säule 4, die Säule Erfahrung, Abenteuer, Spaß, in dieser Säule sind viele Investments aus der Vergangenheit enthalten und solche, die ich für die Zukunft prüfe, um sie im besten Fall irgendwann den drei Fundamentalsäulen zuordnen zu können, wenn sie sich bewähren. Mein Portfolio ist also noch weniger ein Durchschnittsportfolio wie jedes andere sowieso und kein Maßstab für durchschnittliche Erträge meiner Strategie. Drittens, ja gut, könnte man jetzt sagen, dann lass sämtliche Investitionen in der Säule 4 weg und gib uns nur die Durchschnittsrenditen der Fundamentalsäulen Infrastruktur, Value-Add, Immobilien und Agrikultur. Das allerdings, wie viele Wohlstandsbildner wissen, wäre auch eine schlimme Beschneidung der Säulenstrategie, weil wir in der vierten Säule Wertschöpfungsketten haben, die die Durchschnittsrendite enorm beeinflussen können. Beispiel Wasserabfüllung für den weltweiten Export. Dieses Unternehmen habe ich zusammen mit der Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner vor 2 Jahren mitgegründet und finanziert. Natürlich zählt es astrein zur dritten Säule Agrikultur, aber ich konnte es ja noch keine 5 Jahre testen. Deshalb ist es in der vierten Säule und wird vielleicht in ein paar Jahren in die dritte Säule überführt, sofern es dann noch Möglichkeiten gibt, sich am Wasser zu beteiligen. Wenn nun aber, gemessen an der damaligen Rentabilitätsprognose, dieses Wasserunternehmen auch nur ein Viertel, also nur 25% der angestrebten Rendite ausschüttet, dann könnte das den Durchschnitt eines kompletten Portfolios noch immer um 5-12% nach oben ziehen. Also kann man die Säule 4 nicht so einfach ausklammern. Viertens. Und dann müsste man überhaupt definieren, was ist denn Rendite? Ist das jetzt Geld, das auf dem eigenen Konto gelandet ist, zum Beispiel nach dem Verkauf von Anteilen, die im Wert gestiegen sind, oder nach einer Ausschüttung in Form von Dividenden oder Ernteerträgen? Das wäre dann ein sogenannter realisierter Gewinn. Oder ist das Geld, das ein Investment als Gewinn erwirtschaftet haben könnte, das nun aber nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert werden soll? Das Geld also durch Wiederanlage zurück in die Wertschöpfungskette fließt mit der Aussicht auf höhere Renditen zu einem späteren Zeitpunkt. Damit haben wir dann keinen Gewinn realisiert, sondern einen sogenannten latenten Gewinn erwirtschaftet, der in direkter Beziehung steht zum, aufgepasst, diese Kennzahl sollte jeder kennen, Nettoinventarwert und die sich dort in den Bilanzen des Unternehmens niederschlägt. Na, mir persönlich sind im Sinne effektiven Vermögensaufbaus meistens die latenten Gewinne lieber. Denn Geld auf dem Konto wird in dem Moment weniger wert, wenn es dort landet und von Steuern und der Inflation angegriffen wird. Also lasse ich es dort am liebsten, wo es vor diesen Gefahren geschützt ist und weiterhin Mehrwert schaffen kann. Wie soll ich jetzt aber eine Durchschnittsrendite ausweisen? Nur die realisierten Gewinne berücksichtigen? Das kann dann in den ersten Jahren ziemlich mager aussehen und nur der zweite Blick auf die Nettoinventarwerte würde zeigen, wie die eigentliche Werteentwicklung verlaufen ist. Nämlich möglicherweise grandios. Doch zu viele wissen dann doch nicht, was Nettoinventarwerte sind, also eignen sie sich auch nicht für Aussagen in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und fünftens, dann wäre für mich überhaupt die Frage, welche Zielgruppe ich mit der Ausweisung von Durchschnittsrenditen ansprechen wollte. Die Jahre mit hohen zweistelligen Durchschnittsrenditen würden mir vielleicht viel Gierheimer bescheren, die meinen, hier wäre das schnelle Geld zu machen. Glücksritter, Spekulanten und Get-Rich-Quick-Jäger, wie man umgangssprachlich sagt. Die aber haben für mich nichts in der Wohlstandsbildnerwelt zu suchen. Sie würden sich dort auch überhaupt nicht wohlfühlen. Alle anderen würden sich auch nicht wohlfühlen mit solchen Leuten. Hingegen die Jahre mit niedrigen Durchschnittsrenditen verzerren das Bild genauso. Nur ins Negative. Und dürften viele abschrecken, die ehrlich an finanzieller Bildung und an einer Teilhabe an unseren Projekten interessiert sind. Das wiederum ist auch nicht in meinem Sinn. Denn 500 bis 600 Investoren möchte ich schon noch gerne für die Investorengemeinschaft gewinnen. Details dazu, wem sie in Gang sein sollten, im Podcast Nummer 101. Also, um es in anderen Worten nochmal zu verdeutlichen. Mir behagt es nicht, mit Renditen die Aufmerksamkeit von wem auch immer zu fesseln. Denn dafür ist für Profis ihr Informationsgehalt zu gering. Wohlstandsbildung ist einfach mehr als nur mehr Geld, so wichtig ich es auch finde, mehr Geld zu haben, als man braucht. Ja, und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, in wenigen Absätzen einmal wieder zu formulieren, worum es mir, worum es uns bei der Wohlstandsbildnerarbeit geht. Es geht um den Aufbau eines lebendigen, anpassungsfähigen und ausgewogenen Portfolios, das im besten Fall ein Leben lang die Persönlichkeit des jeweiligen Investors repräsentiert und damit dessen Vermögen sichert und gleichzeitig ständig vermehrt. Und dabei streben wir Renditen an, die das Vermögen des Investors spürbar erhöhen. Und zwar nach Abzug von Steuern und der individuellen Inflation, weil erst dann überhaupt Vermögensaufbau stattfindet. Wie hoch diese Renditen aber sind, wird für die meisten Investoren über die Jahre immer uninteressanter, weil sie eh ständig schwanken, mal mehr, mal weniger. Hauptsache, es findet Wertsteigerung statt, die sich nach angemessener Zeit in konkreten Ausschüttungen niederschlägt. Das alles ist ein Prozess. Ein Prozess, der die gesamte Persönlichkeit einbezieht und der weit über einzelne Zahlen hinausgeht. Renditen, Ausschüttungen und Gewinne, ja, die sind wichtig natürlich, umso mehr, je weniger Geld zu Beginn einer Investorenkarriere vorhanden war oder ist. Doch mit den Jahren wird sich bei allen Investoren eine Haltung durchsetzen, die für viele hochvermögende Menschen selbstverständlich ist. Renditen und Gewinne bekommen immer mehr den Charakter einer Nebenrolle, eines Statisten, eines Nebeneffekts. Was zählt, das ist der tiefere Sinn und die nachhaltige Wirkung des Investierens. Es geht um die Freude, durch kluge Entscheidungen Werte zu schaffen, die nicht nur das eigene Vermögen, sondern auch das persönliche Wachstum und das Wachstum des eigenen Umfelds fördern. Es ist die Verwirklichung eines Lebensstils, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, der von Wissen, Weitsicht, Wachstum und von einem langen Atem geprägt ist, obwohl ja natürlich kurzfristige, schnelle Gewinne durchaus möglich und erwünscht sind. Also, warum dann mit Durchschnittsrenditen werben? Oder um es in einem Satz zu sagen, Gewinne sind wichtig, keine Frage. Aber alles andere in der wohlstandsbildenden Welt ist interessanter. Und damit grüßt dich ganz herzlich Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch der Erfüllung, durch die der Kontostand zustande gekommen ist.